Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott.
Guten Mittag, auch von mir aus, egal die Uhrzeit, 11:30 ist ja eigentlich schon mittags. Herzlich willkommen hier auch zum Gottesdienst. Mein Name ist Christoph Kipping, bin hier Pastor in der Gemeinde. Falls jemand das erste Mal im Gottesdienst ist, dass man so ein bisschen weiß, wer da vorne steht. Ja, heißt auch alle am Livestream ganz herzlich willkommen, die jetzt da sein sollten. Wir hatten in letzter Zeit ein bisschen technische Schwierigkeiten, aber wir werden das schon mit der Zeit hinbekommen. Habt da Geduld und so hoffen wir auch, dass das jetzt gut klappt. Auch euch herzlich willkommen. Genau. Bevor wir zur Predigt kommen, möchte ich noch kurz Folgendes sagen. Gestern Abend hatten wir bei uns im Garten mein jüngerer Sohn, also der ist 19, also so jung auch nicht mehr. Zwar nicht kurz vor der Rente, aber 19 ist er auch nicht mehr ganz so jung. Hatte ein Freund, einer seiner besten Freunde, der war früher bei den Royal Rangers, christliche Pfadfinderschaft bei uns in Lindau, wo ich vorher Pastor war. Und hat auch kein christliches Elternhaus. Den hatte ich jetzt ein paar Jahre schon nicht mehr richtig gesprochen. Aber der hat mit meinem Sohn weiter Kontakt und der sagte dann zu meinem Sohn, die reden immer über den Glauben ganz viel über den Glauben. Ich habe noch mal ein paar Fragen über Bibel und so, können wir uns noch mal mit deinem Vater treffen. Und dann waren sie gestern bei uns im Garten gewesen, bei schönen Grillen und so, also beim Grillen, nicht bei den Tieren, die grillen, sondern beim Grillen. Und eine seiner Fragen war unter anderem, ob die Bibel so zu nehmen ist, wie sie ist. Gerade auch fing er damit an, die Frage zum Beispiel mit Adam und Eva. Waren das jetzt wirklich historische Personen? Gab es dieses nette Ehepaar als ersten Menschen oder nicht? Oder ist es Metapher, bildlich gesprochen und so weiter und so fort? Und so haben wir einige Fragen dort gehabt, auch noch später noch Kernfragen, was den Glauben betreffen, was auch super war. Aber es ist schon wichtig und er ist dabei, sich zu orientieren, aber er kommt da wieder stark zurück so zum Glauben. Und ich habe ihm auch gesagt, du hör mal zu, Egon, der hieß nicht Egon, ich sage nur Egon. Der heißt schon als Jugendlicher Egon, ne? Aber gut, kann auch sein. Ich will gar keinen Jugendlichen, der jetzt Egon heißt, damit verletzen. Du, falls du Egon heißt, Gott segne dich mit dem Namen. Muss man mal aufpassen, dann denkt er, oh, ich heiße Egon. Jetzt. Nein, nein, ist okay, wenn du Egon heißt. Punkt, genau. Jetzt wollte ich gerade was sagen. Es ist wirklich okay. Also, ich habe gesagt, Egon, es ist natürlich schon wichtig, wenn du, weil er auch zu Gott betest, du musst natürlich dich schon irgendwann fragen, für deinen Glauben musst du irgendwann natürlich eine Glaubensgrundlage haben. Natürlich kannst du auch selber dir jetzt deinen Glauben so bilden, aber dann hat ja jeder nachher einen anderen Jesus. Und ich habe ihm gesagt, ich glaube schon, dass die Bibel die Glaubensgrundlage ist für den christlichen Glauben. Von daher ist schon wichtig, dass du damit vertraut bist und auch, wenn du das dann möchtest, auch lernen kannst, diesem Buch zu vertrauen. Also wie wichtig es ist, dass die Bibel da... Und daran möchte ich anknüpfen an der Stelle. Wir machen vom 7. bis 11. September haben wir ein Seminar, eine Bibelschule hier, Sommerbibelschule, über die Bibel. Hintergrund, Entstehung, richtiger Umgang mit Bibel, Grundsprachen, wie ordne ich Dinge ein und so weiter. 7. bis 11. Montag bis Freitag, September, vor- und nachmittags. Und haben sich auch schon einige angemeldet per E-Mail. Heute geben wir auch die Möglichkeit, wenn jemand sagt, ich wollte mich eigentlich anmelden, ich habe es noch nicht. Man kann sich heute auch nach dem Gottesdienst bei Fabian anmelden. Fabian, stehst du mal kurz auf. Das ist Fabian, der steht draußen mit der Liste. Wenn du sagst, hey, ich gehe da hin, dann geht es zu Fabian und man kann auch zu Blöcken kommen. Wenn man sagt, ich kann nicht die ganze Woche, Montag, Dienstag ist ein Block für sich, Mittwoch alleine ist ein Block für sich, Donnerstag, Freitag ist ein Block für sich. Okay? Und wenn du sagst, ich möchte daran teilnehmen, kostet 30 Euro die ganze Woche, ein Tag kostet 30 Euro, ist halt so. Ne, Quatsch, 10 Euro, was mache ich denn? Ist halt so, ist gut, ne? Gute Rechnung. Eine Woche kostet 30, ein Tag 30, das wär's. Dann komm, okay? Oh, herzlich willkommen dazu. Jetzt kommen wir zum Predigttext. Wir machen eine Predigtreihe im Markus-Evangelium. sind doch noch im ersten Kapitel. Und so wie ich das gerne habe nach der Sitte, wenn es uns möglich ist, gesundheitlich, wäre es gut, wenn wir aufstehen, während Gottes Wort gelesen wird. Einfach aus Ehrfurcht auch vor Gottes Wort. Und es kam ab Vers 40, Markus 1 ab Vers 40, und es kam ein Aussätziger zu Jesus, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Und er mahnte ihn ernstlich und schickte ihn sogleich fort und sprach zu ihm, hab Acht, sage niemandem etwas, sondern geh hin, zeige dich den Priestern, Opfer für deine Reinigung, was Mose befohlen hat zum Zeugnis. Er aber ging hin und fing an, es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus, so dass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen zu ihm von allen Seiten. Amen. Bis da. Wir können uns setzen soweit. Danke. Ganz kurz, ist nicht die Botschaft, aber ich möchte damit anfangen, weil ich das irgendwie ganz süß fand oder dachte, das ist typisch wir Menschen. Jesus hat ihm gesagt, als er geheilt wurde, sag's niemanden. Er heißt, es sagte ihm das ernstlich. Vielleicht hat er schon gemerkt, er hat so ein schelmisches Lächeln im Gesicht. Dem kann ich nicht ganz trauen. Und er sagte, ich sagte ganz ernstlich, du sollst es niemandem sagen. Geh zu den Priestern und denen kannst du es dann sagen und ein Zeugnis geben. Und es heißt, er aber ging hin und breitete die Sache in der ganzen Gegend aus. Das nennt man Ungehorsam. Es ist das komplette Gegenteil. Von daher musst du aufpassen, wenn du etwas hast, wo du willst, was keiner wissen soll, dann sag's keinem. Und wenn du es dann sonst jemand sagst, ich sag's nur dir, aber sag's niemandem, kann es passieren, dass es die ganze Gemeinde weiß. Und wenn du es zu jemandem sagst, dann guck dir an seine Augen, ob das so ein schelmisches Grinsen ist, dann weißt du schon, okay, da müsste ich jetzt aufpassen. Okay, ich fand's witzig, dass es genauso lief damals wie heute. Okay, ist aber nicht die Botschaft, vielleicht trotzdem ein wichtiger Gedanke. Was mir hier ganz wichtig ist bei dieser Heilungsgeschichte, wo Jesus diesen Aussätzigen heilt, ist eine Sache, die will ich so deutlich machen. Ich fange das mal so an. Dieser Mann kam zu Jesus und hat gesagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus sagt zu ihm, ich will. Der Punkt ist, dieser Mann hätte nach dem Heilungsverständnis, biblischen Heilungsverständnis, wie es zum Teil heute weit verbreitet ist, gar nicht geheilt werden dürfen. Weil seit den 80er Jahren und übrigens von vielen guten Leuten, wenn ich das so sage, das sind Menschen, die ich sehr schätze, die ein Vorbild sind, da kann ich mir 10 Scheiben von abschneiden, von der Hingabe und so weiter. Bitte es richtig verstehen, auch wenn ich das ein bisschen sarkastisch vielleicht Beispiele gebe. Nur das, um deutlich zu machen. Weil nach das, was man heutzutage in der charismatischen christlichen Szene, also charismatische Szene meint, wir glauben auch, dass heute Gott noch Zeichen Wunder tut, Gaben bewirkt. Ich bin froh, dass ich dazugehöre zur charismatischen Szene, Gemeinde, auch wir als Kirche hier. Trotzdem, seit den 80er Jahren, wer sich ein bisschen da mal was auskennt, wer Bücher gelesen hat, auf Seminaren war, auf Konferenzen war, sehr oft wird nämlich Folgendes gesagt, der Glaube, dass Gott heilen kann, erlangt nicht, dass du geheilt wirst beim Gebet. Du musst glauben, dass er dich heilen will und du musst glauben, dass er es jetzt tut. Am besten noch jetzt. Hat jemand sowas schon mal gehört in die Richtung? Da wird genickt. Ich weiß, bei jungen Menschen, die hier sind, sind ja auch viele Junge da, die haben sich vielleicht mit dem Thema körperliche Heilung noch nie auseinandergesetzt und sagen, Mensch, das ist die Predigt jetzt was für mich. Weißt du, wenn du länger im Gemeindekontext bist, in der christlichen Szene sozusagen, irgendwann wirst du darauf stoßen und du willst ja auch gerne für kranke Menschen beten. Und darum ist es wichtig, dass man das auf einem gesunden Fundament tut. Diese Predigt ist nicht gegen Heilung, Was für ein Wahnsinn sonst. Sondern es ist für Heilung, aber auf einen gesunden Boden, der wichtig ist sogar, meine ich, dass sogar mehr Heilung geschehen kann. Also nochmal, dieser hätte nicht geheilt werden können, weil allgemein, das kam in den 80er Jahren nach Deutschland rüber, ich bin ja seit 82 gläubig, ich habe da auch massig von gelesen, Bücher, dass Gott heilen kann, langt überhaupt nicht. Du musst glauben, dass er es tun will, du musst glauben, dass er es jetzt tut. Und dann meistens fing die Krampfreise an. Dann ging das Elend meist los, muss man sagen. Manche konnten es dann auch, aber okay, aber ich nehme euch mal mit, stell mal, das wäre eben so gelaufen, wenn er jetzt, dieser Aussätzige, mit seinen Anliegen auf eine Heilungskonferenz gegangen wäre, wo diese Gedanken auch stark sind, da wäre es ihm wahrscheinlich so gegangen, er wäre eben nach vorne gegangen, angenommen Gebet für vorne angeboten, nach Predigt, und er hätte die Segner ihn gefragt, was ist dein Anliegen? Ich habe Aussatz. Gucken die wahrscheinlich erstmal, das konnte man ihm wahrscheinlich auch schon ansehen. Dann haben sie gesagt, okay, und dann hätte er gesagt, aber ich will beten, weil ich weiß, Gott kann das tun. Die dann so geprägt wären mit der Theologie, hätten gesagt, Moment, das ist schön, aber du musst schon glauben, dass Gott es tun will. Dass Gott es kann, langt nicht. Ist massig in Büchern vertreten, glaubt mir. Und massig gesagt. Und dann hätte er gesagt, okay, ja, puh. Und dann wäre er in so ein Elend gekommen. Und ich sage immer, das kann man einfach so Leuten sagen, wenn ein Blinder zum Gebet kommt und am besten noch, der nicht mal Augenhöhlen hat, und man sagt dann, es langt nicht, dass Gott heilen kann, du musst glauben, dass Gott es jetzt tun wird. Was für eine Last. Wer kann das schon glauben? Es sei denn, Gott schenkt ihnen den Glauben in dem Moment. Wer kann das? Was für eine Überforderung. Was für eine Last, was für eine Überforderung. Was? Und Jesus, diese Geschichte zeigt was ganz anderes. Der Mann kommt zu Jesus, er sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Jesus sagt nicht, also das funktioniert so gar nicht. Du musst schon glauben, dass ich es jetzt tun will. Hat Jesus das gesagt? Nein, Jesus hat gesagt, dieser Glaube, ich kann das, das freut mich. Und er hat ihm noch gesagt, ich will. Und hat ihn gereinigt. So, und es ist so wichtig, dass wir im Bereich von Heilung und Gebet für Heilung nicht in irgendwelche Verkrampfungen kommen, die kein Gut tun. Und die Apostel, oder ich springe mal ein bisschen. Das Entscheidende war, in diesem Moment, als dieser Mann geheilt wurde, und generell bei den Heilungen von Jesus, das Entscheidendste war, dass die Vollmacht Jesu, und was er besaß und nicht der Glaube der Leute. Ja, der Glaube spielte eine Rolle, aber der Glaube, Gott kann es, hat gelangt, geheilt zu werden. Weil entscheidend war die Vollmacht von Jesus, was von Jesus ausging und nicht, dass er jetzt unbedingt glauben muss, dass Gott es jetzt tun wird und so weiter und so fort, was zu sehr viel auch zum Teil neurotischen Verhalten in christlichen Kreisen geführt hat. Zu viel neurotischem Verhalten, wenn Leute das so glauben und sagen, anders kann Heilung nicht funktionieren. Okay? Entscheidend war die Vollmacht Jesu. Und jetzt möchte ich doch an der Stelle was zum Thema Vollmacht sagen, weil das auch hilft. Jetzt wird jemand vielleicht sagen, okay, aber alle, die zu Jesus gehören, die an Jesus glauben als Herrn und Erlöser, haben sie nicht die gleiche Vollmacht wie Jesus? Also ich nicht. Jetzt sagst du, Mensch, Christoph, spricht das nicht aus. Nee, habe ich nicht. Wenn ich das hätte, dann würde ich jetzt nach dem Gottesdienst vielleicht noch kurz einen Kaffee, mal gucken, weiß ich noch nicht, von der Kaffeemaschine und dann ins Elisabeth-Krankenhaus gehen. Und dann würde ich so ziemlich leer machen. Aber ich habe das nicht, die Vollmacht. Und man muss schon differenzieren. Und wenn man nicht differenziert, wir haben auch Vollmacht als jeder Christ, da werde ich jetzt in dem zweiten Gottesdienst noch mal kurz mehr zu sagen. Aber man kann das nicht einfach übertragen. Jetzt sagt jemand, ja, aber Jesus hat doch dem Vollmacht seinen Jüngern gegeben. Gibt es so eine Stelle? Und da habe ich schon oft in Büchern gelesen, daran sieht man, wir Christen haben diese Vollmacht. Kann man nicht so einfach übertragen. Wir lesen diese Stelle mal. Matthäus 10, Wer will, kann mit aufschlagen, Matthäus 10, ab Vers 1. Schaut, das ist diese bekannte Stelle und die wird oft auf alle Christen umgelegt, also übertragen, umgelegt, von Büchern oder Seminaren. Da rief Jesus seine 12 Jünger zu sich, Vers 1, und gab ihnen Vollmacht, über die unreinen Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Wie ging es dann weiter? Er sagt dann in Vers 7, geht hin, verkündet und sprecht, das Reich der Himmel ist nahegekommen, heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus und sonst habt ihr empfangen, umsonst gebt es. Und dann sagt die Bibel, die Jünger gingen dann hin und in einer großen Fülle, so gut wie alle, für die sie dann beteten, wurden geheilt. Und jetzt ist die Frage tatsächlich, kann jeder Christ heutzutage einfach das auf sich übertragen oder muss man hier differenzieren? Und ich sage dir von der Bibel, ich nenne dir gleich ein paar Gründe, da wird es dir deutlich, man muss differenzieren, heißt aber nicht, dass Gott dich nicht gebrauchen kann in diesem Bereich für Heilung. Trotzdem möchte ich eine gesunde Ebene schaffen, dazu nutze ich diese Stelle. Schaut, das Erste ist, wir machen das ganz schnell, 6 Punkte, warum man das nicht einfach übertragen kann. Das Erste ist, hier heißt es nicht, Jesus sprach zu allen Christen allen Zeiten. Er hat seine 12 gerufen und er hat es den 12 gegeben. Muss erstmal gucken, meine Abschlussarbeit, als ich da theologisches Studium gemacht hat, meine Zwischenarbeit war Gottes Verheißungen für wann und für wen. Und man muss schon in der Bibel so ein bisschen gucken, wem wird was gesagt. Klar klingt es heroisch, wenn ich meine Bibel auf den Boden schmeiße, mich darauf stelle und sage, alle Verheißungen gelten für mich. Das stimmt aber nicht. Spätestens der Satz, du wirst schwanger werden, ist nicht für dich. Zumindest wenn du Mann bist. Dass Gott darüber sprechen kann, durch so einen Vers zu dir und dir mit was klar machen will in dein Leben über eine Vision, das weiß ich. Aber man kann nicht einfach sagen, das wird oft so gesagt, alle Verheißungen gelten für mich. Da man zu. Okay, das geht nicht von der Bibel, ja. Es gibt Verheißungen, die sind nur für Israel. Es gibt Verheißungen, die sind nur für Jesus. Es gibt Verheißungen, die sind auch nur für die 12 Apostel. Jesus sagt zu den 12 Aposteln einmal, ihr werdet mit mir zusammen auf 12 Thronen sitzen in der Ewigkeit. Ganz ehrlich, das betrifft nicht dich. Und so, man muss ganz viele Verheißungen zählen für uns im Neuen Testament. Trotzdem, wenn es speziell an Leute gegeben ist, dann muss ich erstmal wachsam werden und sagen, kann ich es überhaupt einfach auf mich übertragen? Denn er hat es den 12 gesagt und später noch einmal auch 70, aber da war es auch eine klare Anzahl von Leuten. Okay, das ist der erste Grund. Man muss gucken, zu wem sagt es. Der zweite Grund, wenn man den Vers sagt, das ist speziell für alle Christen, dann muss man auch den Rest mitnehmen, was Jesus sagt. Und zwar, geht hin, verkündigt, das Reich der Himmel ist nahegekommen, nehmt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euer Gürtel, keine Tasche auf dem Weg, auch nicht 2 Hemden, weder Schuhe noch Stab, der Arbeiter ist seine Nahrung wert. So, wenn du sagst, das, was Jesus da sagt, Matthäus 10, zählt für alle Christen, auch für mich, musst aber weiterlesen. Heißt, wenn du losgehst, Menschen von Jesus zu erzählen und auch für Kranke beten, bitte keine 2 Hemden mitnehmen, also bis längere Zeit unterwegs sein, keine 2 Hemden mitnehmen. Und dann sollst du noch sagen, das Reich der Himmel ist nahegekommen. Das ist aber nicht der Auftrag der Christen heute. Wir haben den Auftrag zu sagen, Jesus Christus ist der Herr und Retter, glaube an ihn. Die hatten einen vorbereiteten Dienst, wenn Jesus in die Örter und Dorfschaften kam, wo er dann predigte. Und mit ihm kam das Reich der Himmel nahe. So, das Erste ist, man muss gucken, zu wem wird es gesagt. Das Zweite ist, in welchem Auftrag ist es gesagt. Das Dritte ist, Matthäus 10, Vers 1, er gab ihnen Vollmacht. Die waren aber schon mit ihm unterwegs, länger, vielleicht 1,5 Jahre. Das heißt, diese Vollmacht war nicht die Jünger-Eintrittsstandards-Ausrüstung. Verstehen wir? Sondern es gab einen Punkt, wo er gesagt hat, jetzt gebe ich euch eine spezielle Vollmacht, die ihr vielleicht die 1,5 Jahre, wo ihr mit mir gegangen seid, noch nicht hattet, für einen gewissen Auftrag.
Das ist der dritte Grund, die anderen wären aber noch deutlicher. Der vierte Grund, warum ich nicht glaube, man kann das einfach übertragen. Nochmal, es wird sehr dazu helfen, dass man in guter und entspannter Weise für Heilung betet, wenn man das verstanden hat, was ich sage, wenn man es nachvollziehen kann. Der vierte Grund ist sehr deutlich, und zwar sagt Jakobus im Neuen Testament, der Apostel Jakobus, zu der Gemeinde, wenn jemand krank unter euch ist, er rufe die Ältesten der Gemeinde und sie sollen mit ihm beten mit Ölsalben. Folgendes, wenn jeder in der Gemeinde diese Standardausrüstung gehabt hätte, wenn man sagt, das kann man übertragen, Vollmacht über jede Krankheit, jedes Gebrechen, wieso muss ich da irgendwelche Älteste holen? Natürlich kannst du sowieso jeder Christ für einen anderen beten, das meine ich sowieso. Bloß wenn man sagt, alle haben diese Standardvollmacht, warum muss es dann noch einen speziellen Dienst geben? Das ist der vierte Grund. Der fünfte Grund, der hängt damit, ach übrigens noch was, muss ich bei der Gelegenheit einfließen lassen. Jakobus sagt auch nicht, wenn jemand krank unter euch ist, so wisse er ist ja schon bereits geheilt durch die Wunden Jesu und nimmt das für sich in Anspruch. Jetzt wird es vielleicht eine heiße Kartoffel, wer so ein bisschen mit Heilung sich ausgelesen hat. Die Bibel, das Neue Testament, ermutigt nie als eine Lehre, wenn Christen Heilung empfangen wollen, da so ranzugehen, da gibt es doch einen Bibelvers, durch seine Wunden sind wir geheilt und das muss ich jetzt nur noch für mich in Anspruch nehmen. Die Bibel ermutigt nicht in diese Richtung. Und weil die Bibel das nicht tut, aber es seit den 80er Jahren stark gemacht wird, ist sehr viel Elend entstanden. Sehr viele neurotische Spannungen entstanden. Sehr viele Leute weltweit gestorben. Viele sind zu spät zum Arzt gegangen, weil sie sagen, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt, aber sie waren es nicht. Wenn Gott vielleicht ein Wort, das dir ganz speziell zuspricht als Wort, dann ist das ja vielleicht auch okay, das will ich gar nicht sagen. Aber das andere hat so viel Leid verursacht und auch Spannungen, Frustration, weil die Leute sagen, die Bibel, das passt, die stimmt nicht, die Verheißungen stimmen gar nicht, Verwirrung und so weiter. Ich weiß noch, als ich frisch gläubig war, ich bin ja mit 18 gläubig geworden, bin jetzt 56, das ist aber nicht so wichtig, und ich war ein Vierteljahr gläubig und war da frisch in der Gemeinde und eines Morgens im Gottesdienst stand der damalige Gemeindeleiter auf, ein Mann, den ich sehr schätzte, er war so ein Stück geistlicher Vater, ich war frisch gläubig, er stand vorne und sagte zu uns, ich habe Krebs, das war auch bekannt, er hat Krebs. Ich habe Prostatakrebs, das sagen mir die Ärzte. Aber Gottes Wort sagt, ich bin geheilt. Habt ihr sowas schon mal gehört, die Vorgehensweise? Bist du in vielen Büchern so ermutigt? O weh Kaffee. Und er hat dann gesagt, so, und ich war junger Christ damit, völliger gläubig. Ich habe mir nun über Theologie und so gar keine Gedanken gemacht. Und habe auch Gebetsketten gemacht, das kennt ja auch die Gemeinde hier sicher auch, wo man dann Tag und Nacht auch für ihn betet. Jeder hat so eine Stunde da eingetragen. Ich war irgendwie nachts manchmal dran. Ich war ja noch jung, da ging das ja auch. Und was soll ich sagen? Ein halbes Jahr später war er tot. Es gab auch prophetische Reden, dass er geheilt wird. Ich bin übrigens, wenn es um Heilung geht, mit prophetischer Rede, Owe Kaffee. Kann es geben, das weiß ich. Ich weiß es. Aber da muss man sehr vorsichtig sein. Und ich denke immer, wenn Gott jemand heilen will, muss es auch nicht unbedingt sagen vorher. Aber es gibt das. Aber leider ist schon sehr oft für Leute Heilung prophezeit worden und sie sind gestorben. Ihr kennt vielleicht das selber. Auf jeden Fall war das so. Und ein paar Jahre später war ein bekannter Heilungsprediger bei uns in der Gemeinde in Hamburg. Und der hatte zu der Frau von diesem Gemeindeleiter dann gesagt, sie hat ihn gesprochen, Mensch, wieso hat das nicht geklappt, dass wir für Ernst gebetet haben um Heilung? Was war da? Und er sagte ihr, ihr habt nicht geglaubt. Oder du hast nicht geglaubt, ihr habt nicht geglaubt. Und zwar nicht der Glaube, dass Gott heilen kann, sondern dass er es unbedingt jetzt tun muss. Diese Richtung. Sie sagte mir später, da geschah was in ihr. Wenn du schuld bist, dass dein Mann stirbt, schon. Ne? Und sie sagte, sie hatte Folgendes geschah, und zwar ein paar Jahre später, nachdem er
das ihr gesagt hatte. Hatte sie eine Vision? Sie hat wirklich gute Visionen, innere Bilder von Gott bekommen. Und zwar sah sie ein Herz, was von Eis ummantelt war. Und sie sagte zu mir: Christoph, da hat Gott mir in dem Moment gezeigt, als er das dir gesagt hatte. Sie ist nicht geheilt worden wegen dem Glauben. Ist eine Eisschicht um mein Herz gekommen. Ich habe mein Herz zugemacht. Ich glaube auch zu Gott hinzu. Zu Menschen hinzu. Wenn der Glaube in eine falsche Überforderung führt, wird er kaputt machen. Das meiste Leid auf dieser Welt ist durch falsch verstandenen Glauben entstehen. Islam sowieso, falsch verstandener Glaube mit sehr vielen Terrorgeschichten. Nicht alle Islam-Leute, ich weiß. Aber sehr viel Leid entsteht da, wo ein Glaube falsch verstanden wird, bis hinein in christliche Kreise. Und sie sagte mir dann auch, Christoph, hat einen sehr guten Draht gehabt, Christoph, das Schlimme war, als wir an diese Lehre so glaubten, ich konnte mich von Ernst nicht verabschieden. Warum nicht? Man durfte, bis vor 3 Tage vor seinem Tod haben sie nicht drüber gesprochen, obwohl der Körper schon dahin sah, sich, weil man durfte ja nicht aussprechen, dass eventuell er auch heimgehen könnte, weil das dann Unglauben ist. Und in dem Moment hat sie nicht mal sich richtig verabschieden können. Und ihr sagt, ja, das ist ein Extrembeispiel, sowas ist 100-fach, 1000-fach, 100.000-fach weltweit geschehen seit der 80er Jahre. Und es geht nicht, mir geht es gar nicht darum, was gegen Heilung zu sagen. Ich habe in Lindau eine Zeit lang monatliche Heilungsgottesdienste gemacht. Gar nicht. Bloß Heilung muss schon auch ein Stück weit zur inneren Heilung beitragen und kein ungesunder Heilungsweg sein. Und es muss vor allen Dingen ein biblischer sein. Okay? Und das kann dabei passieren. Also, Jakobus, indem er sagt, wenn jemand krank ist, er rufe die Ältesten. Nach heutiger Heilungslehre hätte er, in manchen Kreisen zumindest, hätte er eigentlich sagen müssen, wenn jemand krank ist, so bedenke er, dass er schon bereits geheilt ist. Das wird gesagt. Sagt aber nicht die Bibel so. Und diese 1, 2 Verse, wo das vorkommt, dass seine Wunden sind wir geheilt, verstehe ich wirklich anders, aber da würde jetzt komplett die Zeit fehlen. Falls mal Interesse ist, kann man einen Gemeindelehrabend dazu machen. Der 4. Grund, also der Vers mit den Ältesten. Der 5. Grund, das passt zu dem 1. Es ist eindeutig an den Dienst eines Apostels gebunden, wenn es um eine Massivität von Zeichen und Wunder geht. Nochmal, jeder, der hier sitzt und an Jesus glaubt, Gott kann alle Zeit durch dich ein großes Wunderwerk tun. Aber nicht in der Flatrate-Ebene. Also, dass es sehr flächendeckend ist. Schaut mal, der Vers ist eigentlich der Knackpunkt fast. 2. Korinther 12, Vers 12. Die Korinther hatten Paulus nicht so richtig mehr akzeptieren können als Apostel. Und da gab es so falsche Irrlehrer und die haben gesagt, wir sind die wahren Apostel und der Paulus, das ist so ein trockenes Tuch, mit dem könnt ihr nichts weiter anfangen. Und er sagt Folgendes, ihr lieben Korinther, die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen. Er sagt nicht, die Zeichen eines Christen. Dass Gott einen Christen dafür mal gebrauchen kann, das ist gar keine Frage, das weiß ich von der Bibel. Aber wenn es in dieser massiven Ebene bekommt, Paulus sagt extra, hey, ihr könnt mich als Apostel erkennen, woran? Die Zeichen eines Apostels mit Wundern und Kraftwirkung, die sind da. Das heißt, man sieht, es ist stark an apostolischen Dienst gebunden. Ich glaube sogar so massiv wie zur Zeit der Bibel, da waren die 12 Apostel sogar noch besonders. Aber auch heute apostolische Dienste haben auch oft vermehrt Heilungen. Übrigens ist euch auch mal aufgefallen, den Zusammenhang, wenn du Apostelgeschichte liest, den Anfang der Gemeinde, geschahen sehr viele Wunder. Aber was steht da genau? Durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder. Steht nicht durch die Hände der Christen. Ja, ich muss immer gucken, dass Leute eigentlich falsch verstehen, aber so weit. Gott kann auch durch dich, wenn du jemandem segnest, die Hand auflegt, Heilung schenken. Aber in dieser Massivität, wie das erlebt wurde, heißt es durch die Hände der Apostel. Und der Schatten von Petrus fiel auf Leute und nicht von einem. Wenn man nicht differenziert, dann wird das ein Problem. Der letzte Grund, und dann kommen wir nochmal kurz zurück zu der Geschichte. Der letzte Grund ist 1. Korinther 12, Vers 29, spricht Paulus über die verschiedenen Geistesgaben, über natürliche Wirkung, die Gott in seine Gemeinde gibt. Und jetzt fragt er in Vers 29, hört er nochmal gut zu. Sind etwa alle Apostel? Da wird jeder von uns sagen, nicht alle Christen sind Apostel, vom Dienst, von der Berufung her. Sind alle Propheten? Wird jeder sagen, sind nicht alle Propheten. Jetzt geht er aber weiter. Sind etwa alle Bibellehrer? Haben etwa alle Wunderkräfte? Moment, er gab doch Vollmacht und die hatten doch Wunderkräfte, die Jünger. Ja, es war nochmal für die Situation damals. Nicht alle. Kannst nicht einfach übertragen. Haben alle Gnadengaben der Heilungen und so weiter und so fort. Hier wird also so deutlich, wenn Paulus hier differenziert auf die Geistesgaben, dass natürlich klar ist, du kannst die Berufung der 10 Jünger und was Jesus da getan hat, nicht auf alle Christen übertragen. Okay? Aber, und das ist mir ganz wichtig, weil ich mir auch wünsche, dass Gott seine Hand mehr ausstreckt und heilt, aber auf gesunden Wege. Aber zum Beispiel die Gnadengabe der Heilung ist für mich ein Moment der Vollmacht. Das heißt, du kannst in Zukunft, wenn du für jemanden Krankes betest, ich bitte dich für den Kranken, wenn du jetzt ein Kranker bist, der hier bist, und für der du betest, hab viel Vertrauen, dass Gott alles kann, aber tut's entspannt. Tut's nicht mit dem Druck, es muss jetzt unbedingt passieren und wenn ich den Glauben nicht habe, dass es jetzt passiert, dann wird es sowieso nichts. Markus 1 macht deutlich, stimmt nicht. Du kannst herlangt. Und dann betest du, und wenn Gott Gnadengaben der Heilung schenkt, ein Moment, wo er eine Heilung schenkt, durch eine Gabe in dem Moment, dann kann es geschehen und das ist für mich ein Vollmachtsmoment, wo man in dem Moment Gott eine Vollmacht gibt, aber nicht wie die Jünger als eine Standardvollmacht für den speziellen Auftrag. Die hatten sozusagen für eine Zeit lang dort, die Apostel generell, wie so andauernd die Vollmacht der Gnadengabe der Heilung. Und darum, wenn wir füreinander beten, auch für Kranke beten und wenn Gebet stattfindet, man segnet den anderen und mein Augenmerk, mein Innere ist nicht auf meinen Glauben gerichtet. Ich habe für mich Folgendes festgestellt, weil ich da auch mal früher so drin war in der Geschichte. Ich muss unbedingt glauben, dass Gott es jetzt tun will. Ich muss den hundertprozentigen Glauben haben. Das wird auch noch oft fast gesagt. Es muss schon so ziemlich hundertprozentiger Glaube sein. Okay, jemand hat keine Augenhöhlen. Jemand kommt zu dir im Gebet. Du musst hundertprozentig glauben, dass Gott es tun will und jetzt tun will. Wenn Gott da nicht ein Wunder und so eine Gnadengabe schenkt, dann wird das nichts. Aber jetzt, dann bete du als Kranker sagst, eure Augen sind auf Jesus gerichtet, der alles tun kann und nicht auf den eigenen Glauben, sondern auf die Größe Gottes. Und daran glaube ich. Ich glaube nicht an meinen Glauben, aber ich glaube an Gott. Und ich habe gemerkt, so mehr ich mich auf meinen Glauben konzentriere, wisst ihr was, so mehr ist er geschrumpft. Denn wenn ich überlegte, ja Christoph, hast du den 100%, wo ich gerade für einen Kranken bete, naja, 100%, dass Gott es jetzt tut, das habe ich nicht ganz. Aber, so war ich ja auch, aber du musst ja 100% glauben, dass Gott es jetzt tut, sonst funktioniert es nicht. In dem Moment sang er auf 70% von 90. Als er auf 70% war, merkte ich, das sinkt immer tiefer, dann ging er auf 40. Und dann ist das Elend da. Und den Kranken ging es vielleicht genauso. Und es muss alles nicht sein. Markus 1 lehrt uns, habt doch beide, die ihr betet, der du betest und du Kranker, habt eure Augen auf Jesus, der alles kann. Alles, 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 alles. In einem Moment. Und zu ihm betet ihr. Und dann überlasst ihr es Gott. Wenn aber dann Gott ein Momentum gibt, und da können wir mehr drum beten, Gnadengaben der Heilungen oder Gabe des Glaubens, dass du jetzt merkst, da kommt eine Kraft, oder jetzt merkst, jetzt habe ich Glauben, jetzt kann ich in Heilung zusprechen, dann tu es. Habt ihr vielleicht schon mal erlebt? Ich habe es mal erlebt bei Menschen, wo ganz plötzlich für mich eine hundertprozentige, das kannst du doch nicht machen, tiefe Überzeugung kam, das und das wird geschehen. Und so war es auch. Das kannst du aber nicht machen. Das ist eine Gabe. Und das wollen wir lernen an dieser ganzen Geschichte, damit wir nicht
einen ungesunden Heilungsweg haben, sondern einen gesunden Heilungsweg. Und ich glaube auch, dass da ganz viel, dass wenn eine gewisse Entspannung da ist, auch beim Gebet für Heilung, mit großem Glauben an den Gott, der alles kann, mit Offenheit für seine Gaben, ist es vielleicht oft eine Möglichkeit, dass Gott dann noch viel mehr kommt. Ja. Ich weiß noch, und vielleicht denkt ihr, musst du das sagen, Christoph, ich muss das sagen, ich bin lange gläubig und es ist unfassbar, dass wir Christen einen riesen Verdrängungsmechanismus haben auf diesem Gebiet, wo Psychologen sagen würden, das grenzt jetzt an Krankheit. Wenn Sachen aufrechterhalten werden, über 30, 40 Jahre, die so gut wie nie funktionieren. Bei den meisten Menschen, die sich darauf berufen haben, ich bin bereits geheilt, ist es nie so gekommen. Das ist die Realität. Und natürlich sagst du, ja, aber der Glaube muss ja mit Gottes Wort übereinstimmen, nicht Realität. Das wäre jetzt ein siebter Grund. Wenn auf die Dauer das, was wir sagen und predigen, wenn das auf die Dauer über Jahre, Jahrzehnte sich fast nicht wiederfindet, dann musst du dich irgendwann fragen, ist es das Richtige, was ich sage? Oder verstehe ich was falsch? Nochmal, wir glauben an einen großen Gott, der alles tun kann. Der kann Schöpfungswunder tun, der kann dich von jeder Krankheit befreien. Wir wollen aber rangehen auf Gottes Weg. An den Glauben, an ihn, der alles kann. Und mit der Offenheit, dem Rechnen mit seinen Gaben und Wirkungen. Und wenn er es nicht tut, kann auch Gott ohne speziellen Gnadengabe heilen. Einfach auf ein Bittgebet. Das geht ganz einfach. Habe ich oft genug schon erlebt, dass Leute mir sagen, ich habe das erlebt, ich habe eigentlich gar nicht richtig geglaubt. Hast du auch schon mal erlebt? Gehört, dass Leute sagen, ich habe gar nicht so doll geglaubt, aber Gott hat es trotzdem gemacht. Weil das Erbarmen Gottes vor allen Dingen zählt. Und unser kleiner Glaube verankert sich in seinen Erbarmen und nicht in unseren Glauben. Das gefällt mir, Halleluja, genau. Amen. So, das ist mir ganz wichtig, dass wir hier in dieser Weise aus der Geschichte Markus 1 das heraus jetzt wirklich lernen. Ich weiß noch, damit schließe ich jetzt wirklich, weil die Zeit ja auch jetzt, ich hatte mal eine Hochzeit gemacht, ich habe öfter schon Hochzeiten gemacht, also ich habe jemanden getraut und habe das mit einem sehr bekannten Heilungsprediger gemacht, auch hier nenne ich nicht den Namen, der auch wirklich viel erlebt hat. Ich glaube, er hat von Gott ganz stark Gnaden der Heilung. Und ich habe mit ihm das zusammen gemacht, sehr bekannt im deutschsprachigen Raum. Jetzt ist er schon zu alt, ist nicht mehr unterwegs, aus Amerika ursprünglich. Und da haben wir ein Gespräch auf dem Weg zur Hochzeit, wir saßen zu zweit, haben wir ein Gespräch über Heilung gehabt. Und wie gesagt, er hat ganz viel von Gott erlebt und er hat auch eine besondere Salbung gehabt. Ja, ich weiß noch, als wir auf der Hochzeitsfeier waren, nach der Trauung, muss ich gerade sagen, damit ihr seht, er hatte wirklich was von Gott. Da war unser kleiner Sohn David, der war ein halbes Jahr alt, wir waren 100 Leute da, ich wollte gemütlich mein, was immer das war, essen. Und der schrie halt immer rum, jeder der kleine Kinder, der weiß das. Essen gehen mit kleinen Kindern kann echt keinen Spaß bringen zum Teil. Muss ich echt sagen. Und er schrie und schrie und ich habe diesen typischen Vatergriff und so und alles Mögliche. Nicht funktioniert. Dann kam er zu mir hin und sagte, soll ich das Baby nehmen? Bei mir wären die Babys ruhig. Ein fremder Mann. Ich war der Vater. Meine Frau hat es auch versucht, sie war die Mutter. Frau ist Mutter, genau. Und der nahm ihn auf den Arm. Er war ruhig und er blieb ruhig. Echt, da war eine Salbung von Gott. Und Gott hat ihn viel gebraucht. Leider hatte er auch da an so einem Punkt, weil ich auch ins Gespräch kam von dem Pastor, wo ich in Hamburg mit zusammen war, da ist seine Tochter dann an Krebs gestorben. Und ich kam so ein bisschen zum Sprache mit ihm und dann meinte er, ja, es liegt an den Glauben der Leute. Da meine ich, okay. Oder auch an Kranken. Da meine ich, aber wenn ein zweijähriges Kind stirbt, ein zweijähriges Kind, wer ist denn dann schuld? Das Kind kann ja nicht glauben. Dann meine ich ja dann die Eltern oder sonst jemand. Und ganz ehrlich, bei denen werden ja auch nicht alle geheilt, ganz ehrlich, wer kann mit sowas leben? Weißt du, was das mir hier macht? Nicht Gott ist mehr der Allmächtige, du bist der Allmächtige. Und ich habe mein Kind sterben lassen. Von daher ist es schon wichtig, dass Heilungstheologie, Heilung auf einem gesunden Boden geschieht, weil es uns krank machen kann. Und zu Neurosen, Verspannung führt. Und ich sage, jede Überforderung im Glauben macht kaputt. Jesus fordert uns viel heraus, aber wenn das Joch nicht mehr sanft ist, sondern eisern auf den Nacken von Leuten liegt, dann macht's kaputt. Amen.
Du hast Fragen, Wünsche oder Anregungen? Dann schreib uns gerne eine E-Mail unter info@fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.